Busch und herzlich willkommen zur 17. Ausgabe. 17. Ausgabe des 125er Champs Podcast. Ich begrüße euch da draußen an den Boxen, wo ihr immer uns hört. Und bei mir ist natürlich der Moritz. Hallo Moritz, schön, dass du wieder dabei bist.
Hallo, seid gegrüßt, liebe Freunde. Vielen Dank, dass ich hier heute wieder dabei sein darf. Ich freue mich riesig.
Genau, mein neuer Dauerhost hier vom 125er Champs Podcast. Und ihr habt es bestimmt auch schon gemerkt, wenn ihr mal draußen aus dem Fenster rausgeguckt habt. Die Sonne scheint, zumindest ab und zu. Mhm. Die Straßen sind trocken. Es juckt in der Gashand. Saisonstart. Wir wollen ein bisschen mit euch über den Saisonstart reden. Vor allen Dingen darüber, wie man den möglichst gut hinbekommt, ohne gleich irgendwie auf der Nase zu liegen. Deswegen gleich die Frage an Moritz. Moritz, bist du dieses Jahr schon gefahren?
Natürlich. Ich habe schon einige Kilometer hinter mich gelegt. Genau, ich bin ganz gut reingerutscht. Wie sieht's bei dir aus?
Du bist reingerutscht?
Nee, ich bin ganz gut reingefahren, zum Glück noch nicht gerutscht.
Genau, bei mir sieht's so aus, vielleicht wie einige bei euch, von euch auch. Ich bin das ganze Jahr eigentlich fast durchgefahren, so, wenn das Wetter so einigermaßen das zuließ. Also ich bin jetzt keiner, der irgendwie im Winter aufhört zu fahren. Wir werden euch beim Motorrad ganz viele Dauertester haben, die dann auch bewegt werden müssen. Und solange es nicht irgendwie ganz voller Eis und Schnee ist und irgendwie total viel Salz gestreut wird, fahren wir auch durch. Wobei ich festgestellt habe, dass auch ich mich wieder so ein bisschen reinfinden muss. Und das ist ganz spannend so. Zumindest wenn die Bedingungen kacke sind. Ich war jetzt am letzten Wochenende zufällig unterwegs mit der Ducati Multistrada. Großes Enduro-Reiseschiff in Anführungszeichen, was wir im Dauertest haben. Und musste leider relativ viele kleine Frickelstraßen im Dauersiff fahren. Also wirklich richtig kacke Regen. So viel Regen, dass wenn ein Fahrzeug vor dir gefahren ist, die Reifenspur sofort wieder zugegangen ist. Und da habe ich dann doch gemerkt, dass dieses Tolle, was man sich so angewöhnt hat, weit gucken, weit in die Kurven gucken, nicht vor den Vorderreifen schauen, dieses entspannte, lässige Motorradfahren, mir doch so ein Stück weit abhanden gekommen ist. Gerade so auf Straßen, ja, die du nicht kennst.
Ja, ich erwische mich auch wieder regelmäßig dabei, dass ich doch immer sehr ambitioniert in die Saison starte. Und sobald es dann mal so ein bisschen rutschig und dreckig wird, da wird man dann schon ein bisschen aus der Reserve gelockt. Da genau, muss man sich einfach wieder dran gewöhnen.
Genau, gerade so auf Straßen, weißt du, wenn ich so halt den normalen Arbeitspendelverkehr habe, so, und da regnet es natürlich auch, mal sind die Straßen nass, aber da kennst du halt jede Kurve. Ja. Also wenn du dich auf dem Terrain bewegst, wo du wirklich jeden Kieselstein quasi mit Handschlag begrüßen kannst, dann hast du das viel weniger, weil du weißt genau, was dich erwartet. Aber wenn du halt, und das ist ja auch so ein bisschen Salz in der 125er Motorradfahrsuppe, wenn du dich mal auf Terrain bewegst, in Gegenden fährst, wo du denkst, oh cool, da habe ich mal drei Kurven bei mir bei Google Maps gesehen, da hat mir ein Kumpel gesagt, geile Gegend und so weiter. Wenn du da mal hinfährst und dann halt von, sag ich mal, schlechtem Wetter überrascht wirst, dann merkst du dann schon ganz schnell so, oh, und irgendwie mal Schräglage und Bremsen und bin ich da nicht gerutscht und du wirst total hypersensibel und guckst so, ah, was war das denn und so. Und dieses ganze Wohlfühlen, diese ganze Routine geht ja mit einmal weg. Genau. Dabei ist sie eigentlich da. Und das hat für mich wieder so einen spannenden Aspekt hervorgetan, sodass man wirklich Motorradfahren, man verlernt es nicht, sag ich mal, so ein bisschen wie Fahrradfahren. Also wenn du einmal so drin bist in so einem Mut und diese Grundtechniken drauf hast oder so, dann kannst du das auch. Aber dass man gerade so zum Saisonneustart, wenn man wieder anfängt, nicht gleich, so wie du sagst, so wie du es gemacht hast, so engagiert, so nach dem Motto, ich habe diese Kurve letztes Jahr auf dem Knie zu Ende gebracht, ich werde sie auch 2024 auf dem Knie wieder starten. Nein, genau. Falscher Ansatz. Total falscher Ansatz. So, ist doof fürs Motorrad, ist doof für euch. So, sondern wirklich langsam rantasten. Auch die Hausstrecke hat irgendwelche Neuigkeiten oder so weiter euch mitzuteilen. Ah, guck mal, da ist ein Bitumenstreifen dazugekommen, da ist ein Teerflicken dabei, da waren irgendwie Waldarbeiter gestern noch unterwegs. Also es empfiehlt sich immer, langsam sich ranzutasten.
Ja.
Dann bleibt Raum für Fehler, für mögliche, fürs Kennenlernen und so weiter. Und dann, wie sieht es bei dir aus beim Bremsen? Schon dieses Jahr mal ins ABS gebremst?
Nein, tatsächlich noch nicht.
Genau. Auch das ist so eine Sache, finde ich immer. Ne?
Das finde ich auch, ja. Und bei langsam angehen lassen fand ich es auch noch sehr interessant, der Punkt, auch sich so ein bisschen langsam wieder an die Autofahrer rantasten, weil die sind auch wieder nicht so unbedingt an uns gewöhnt. Die sind dann doch immer sehr erschrocken, wenn dann aus der Kreuzung mal wieder so ein Licht hervorstarrt. Genau. Und ich habe es tatsächlich schon diese Saison erlebt, dass mir mal beinahe die Vorfahrt genommen wurde, der Klassiker. Deswegen auch so ein bisschen vorsichtig wieder an die Autofahrer rantasten. Die sind auch noch nicht so richtig an uns gewöhnt.
Genau, und auch ganz wichtig, also wir glauben natürlich an euch. Wir wissen, dass ihr alle richtig gut fahren könnt und so weiter. Das streitet doch gar keiner ab. Aber es gibt so ein paar Sachen. Das ist ja so, das ist das Schöne beim Motorradfahren. Motorradfahren kann man trainieren. Und immer wenn man Sachen halt wiederholt und wiederholt, wiederholt und wiederholt und wiederholt, bekommt man eine Routine. Und immer wenn man eine Routine hat, kann man sein Niveau steigern. Dann läuft ganz automatisch so. Das könnt ihr euch überlegen, wenn ihr einfach joggen geht und so weiter. Ihr geht halt einfach jeden Tag jetzt 5 Kilometer joggen. So, die ersten Tage wird es dann irgendwann wehtun und irgendwann habt ihr dran gewöhnt und die Zeiten werden einfach purzeln, weil ihr einfach besser werdet in dem, was ihr da macht. Und das ist beim Motorradfahren genauso. Da muss man sich halt immer einfach mal an diese Sachen, die dann im Extrem auftreten können, wie zum Beispiel starkes Bremsen ins ABS, mal wieder ran gewöhnen, weil man einmal, oh, da vorne regelt es ja, oh, oh, und der Bremshebel posiert, oh, und was passiert jetzt? Das ist halt doof, sowas immer halt erst in dem Moment zu erleben, wenn man es dann braucht, sondern es ist viel cooler zu sagen, hey, da ist mal eine kurze freie Fläche, ich gucke mal im Rückspiegel, da kommt keiner oder sowas, die Straße ist gerade, ist nicht dreckig, ich probiere es einfach mal, nur damit mein Körper, meine Synapsen im Hirn mal wieder wissen, ah, so fühlt sich das an, wenn ich halt im Extremfall in den Anker greife und sage, jetzt hier stopp, aber auf kürzestem Weg bitte. Und genau, so ist es halt bei allem anderen auch. Weißt du, also, das seht ihr jetzt zum Beispiel selbst bei den Rennfahrern da draußen, ja? Wenn irgendwelche Rennfahrer, sei es MotoGP oder Superbike, WM oder whatever, eine Strecke kommen, die sie nicht kennen, dann werden die niemals im Leben in der ersten Runde eine Bestzeit dahin prügeln. Sondern sie müssen, die haben natürlich eine gewisse Routine, aber sie müssen sich natürlich erst einmal an diesen Kurs adaptieren, gucken, wo sind die Bremspunkte, wo muss ich schräg fahren und so weiter. Und das machen die nicht, indem die einfach volle Lotte auf die erste Ecke zu und dann sagen, okay, jetzt fahre ich hier mal rum und das wird schon passen. Das kostet nämlich auch für die dann irgendwann Geld so, ne? Und das ist halt so das Nächste. Es gibt wie immer coole Leute, die coole Sachen machen, ne? Aber wir haben es in der letzten Folge auch schon gesagt, es bringt halt nichts, mit irgendwelchen im Wegstreit zu liegen. Ihr müsst im Wohlfühltempo unterwegs sein. Deswegen unser Rat für den Saisonstart 2024 mit der 125er. Tastet euch langsam ran, übt ein paar Sachen, übt wieder Schrägfahren und so weiter. Es ist nicht schlimm, wenn es nicht auf Anhieb sofort klappt, wie in der letzten Saison, wie ihr aufgehört habt. Das ist bei jedem so. Macht euch keinen Kopf, übt es ein bisschen, tastet euch langsam ran und dann kommt der Spaß von ganz alleine, oder?
Wunderbar, ja, super zusammengefasst. Stichwort, jetzt haben wir ganz viel darüber geredet, wie man sich selbst wieder so ein bisschen für die Saison vorbereitet. Was checkst du denn an deinem Motorrad, bevor du das erste Mal in die Saison wieder reinstartest?
Ja, die ganz normalen allgemeinen Sachen. Also zum Beispiel, ob ich im Winter noch getankt habe oder nicht. Das ist so, weil selbst da ist halt der Tageskilometerzähler bei mir immer keine Gewähr dafür, dass noch Sprit drin ist, weil dann habe ich halt nicht vollgetankt und dann ist es auch kacke.
Das also erstmal so, ein Blick in den Tank.
Genau, und dann die ganz normalen Sachen, springt das Motorrad überhaupt an, sprich, habe ich mich um die Batterie gekümmert. Das ist ja auch so ein Teil, so ein bisschen Pflege tut ihm immer ganz gut. Das erleben wir auch beim Motorrad-Dauertest dauernd wieder, dass irgendwelche Sachen da im Alltagseinsatz einfach nicht mehr wollen. Also deswegen gucken, springt es an. Ansonsten natürlich Batterie ein bisschen auf die Sprünge.
Luftdruck finde ich ganz wichtig.
Genau, und dann kommt natürlich Luftdruck, Reifen. Ja. Bei mir ist es so, ich packe das Motorrad über den Winter immer auf den Ständer drauf, dass die Reifen entlastet sind.
Auch gut, ja.
Wenn ein Hauptständer hat, kann es auch machen. Kannst du unterbocken auf der anderen Seite und so weiter. Oder sonst ab und zu mal ein bisschen bewegen oder so auf den Seitenständer. Wenn ein bisschen voller machen die Reifen. Dass dann halt der Luftdruck einfach auf dem empfohlenen Wert ist, wie er sein sollte. Das ist natürlich ganz wichtig vom ersten Turn. Und dann anscheinend, dann ja, also wenn ihr Ölwechsel gemacht habt, wisst ihr eh, dass der Ölstand passt. Aber es ist natürlich auch so, wenn ihr das Motorrad mit einem vernünftigen Ölstand in Anführungszeichen im Winter abgestellt hat, wird der auch im Sommer noch okay sein. Also zum Saisonstart wieder okay sein, weil wo soll das Öl hin?
Ja.
Was der nicht verbraucht.
Was ich bei den 125ern am Anfang immer gefragt habe, wie alt darf denn so ein Reifen sein, wenn das Profil noch stimmt? Also es gibt ja die Stimmen, die wechseln aus Prinzip jede Saison den Reifen.
Ja.
Bei der 125er habe ich mich öfter mal erwischt, dass das Profil ja eigentlich noch passt, aber der Reifen dann doch schon mal so die 1-2-Jahres-Marke geknackt hat. Wie siehst denn du das?
Ja, 1-2-Jahres-Marke ist egal so. Aber natürlich ist, und das muss man auch ganz klar festhalten, Reifen ein Produkt, was gerade unter dem Einfluss, es gibt ja gute Gründe, warum man sagt, dunkel und trocken lagern bei Reifen halt, ne? Also was gerade unter dem Einfluss Sonnenbestrahlung und so weiter und ähnlichen Einflussfaktoren einfach leidet. Ja, er sprödet halt einfach aus, er wird härter, da kannst du machen, was du willst. Und deswegen sage ich mal so grob 4-5 Jahre. Das wäre so, weil für mich ist immer so, der Reifen ist ja das, was dich mit der Straße verbindet. Das ist für mich sowieso so ein Ding. Ich kann es bei allem beim Motorrad sparen, tank E10 und nicht E5 oder mach sonst was halt, ja. Aber nimm das gute Öl irgendwie vom Discounter oder sonst was halt und nicht irgendwie Castrol, super voll synthetisch oder Liqui Moly oder Motul. Nimm da was günstigeres, kannst du alles machen, ja. Aber beim Reifen sparen ist halt total doof. Weil wenn der Reifen nicht mehr will, da liegst du garantiert auf der Nase. Und auf der Nase liegen ist immer halt eine Sache, die dann immer teurer wird.
Das stimmt.
So, und deswegen ist Reifensparen, gibt's halt nicht. So, also Reifensparen ist total doof, finde ich. Das ist genau an der falschen Stelle gespart. Und so ein Reifensatz für die 125, was kostet der? 200 Euro maximal so. Ja, also wenn man selbst ein- und ausbauen kann, in Anführungszeichen. Also macht das nicht. Und da wäre meine, dass dafür halten, wenn er bei euch so lange hält, so nach 4-5 Jahren würde ich sagen, oh, stand oft draußen vor der Schule, vom Fußballclub oder sonst wo, hat viel Sonne abbekommen und so weiter, viel UV-Strahlung. Hm. Würde ich mal jetzt sagen, okay, Profil sieht noch gut aus, aber ich will halt nicht wegen so einem alten Reifen rutschen. Das ist stimmt. Halt einfach so, es gibt genug Geschichten, wo Leute gesagt haben, ah, der Profil ist noch gut, ja, der taugt noch, ah, fein noch Bestzeit mit den Oschersleben, ja, super, hm. Bestzeit ins Krankenhaus fährst du damit, sonst gar nichts.
Ja, ja? Ich glaube, das Problem ist ja auch, es gibt so keinen, ja, bis auf die Jahreszahl keinen wirklichen Marker, wo du das festmachen kannst, ob der Reifen jetzt noch relativ gut ist oder nicht, oder kann man das irgendwie erfüllen?
Nein, kannst du nicht. Also da müsstest du nicht. Wahrscheinlich irgendwie aufschneiden und dann irgendwie die Unterstruktur irgendwie angucken oder sowas.
Ja.
Keine Ahnung. Also würde ich, und Reifen ist ja super ein Thema so, also ich meine, die ganz normalen Straßenreifen, die haben ja mittlerweile ein Niveau, was ja unvorstellbar ist.
Ja.
So, und bieten Grip, taugen im Nassen, taugen, wenn es kalt ist und so weiter. Und gerade im 125er-Bereich sind die ja wirklich super. Und wie gesagt, da würde ich dann wirklich 4-5 Jahre, wenn das Ding so alt ist, wenn ihr ein anderes Bike kauft oder so weiter, würde ich immer sagen, hey, den Reifen sollte man aber mal neu machen, weil meine Meinung, ne? Also natürlich gibt es Leute, die sagen, ja, also wenn das Profil ausreichend ist, spricht natürlich theoretisch erstmal vordergründig, technisch nichts dagegen. Ich würde es aber nicht fahren wollen.
So. Ja, es gibt da noch deutlich extremere Standpunkte. Also ich habe mit vielen Leuten gesprochen, die sagen, sie wechseln aus Prinzip jede Saison den Reifen, einfach nur um sicher zu gehen. Kann ich auch verstehen.
Ja, aber das ist so, selbst bei den Großen, also das, ob du jetzt einen Tausender fährst, ist halt die Frage, wie viel du machst oder so, wie viel der Reifen durchhält. Mhm. Aber gerade vorne kann man ja grob mal bei so, sag ich mal so, 750er und Tausender sagen, so ein Vorderreifen, zwei Hinterreifen oder so weiter, da würde ich den Vorderreifen dann auch weiterfahren. Also das ist so, warum?
Klar.
Also wenn der gefahren wird, wenn der beansprucht wird ab und zu, wenn die Karre nicht immer draußen steht und dann immer volle Lotte einfach Sonnenstrahlen abkriegt und so weiter, weiß ich nicht, braucht man nicht. Allerdings, und jetzt kommen wir mal zum spannenden Thema, du hast ja gesagt, alte Reifen und so weiter.
Yes.
Wir haben nämlich natürlich jetzt nicht über den Saisonstart mit euch reden wollen, den wir jetzt natürlich abhaken, also erhobene Zeigefinger passé, sondern wir haben auch gesagt, hey, wir machen mal heute eine erste Folge 125er Champs und öffnen praktisch die Dose der Pandora mit den Motorrad-Kuriositäten, wie ihr sie wahrscheinlich nicht auf dem Zettel habt. Gerade von Hintergrund, der eine oder andere hat vielleicht den dicken Taler nicht ganz so dick in der Hosentasche sitzen und sagen, okay, wir haben hier ein paar 125er echt zutage gefördert, der Moritz und ich. Ich kenne Moritz Bikes übrigens nicht, 3 Stück. Moritz kennt meine 325er Kuriositäten von frühen Jahren auch nicht. Aber genau. Diese Kuriositäten sind durchaus empfehlenswert für den einen oder anderen. Sollten aber, da ich zum Beispiel ältere habe, wenn sie immer noch erstbereift wären, alle 3, die ich euch vorstellen werde, auf jeden Fall neu bereift werden. Ah, so viel ist mal safe.
Bei meinen nicht der Fall. Genau. Ich habe mich so ein bisschen auf aktuellere Modelle bezogen, die man noch erhalten kann. Genau, ich bin schon sehr gespannt. Der Jens wollte mir hier auf dem Weg runter ins Aufnahmestudio auf Biegen und Brechen nicht seinen Zettel zeigen. Deswegen bin ich jetzt sehr gespannt, was du mir gleich erzählst.
Genau, ich fange mal an mit einer Kuriosität. Habe ich auch nicht so auf dem Zettel gehabt. Ich kannte die Marke zwar und ich sagte die Marke jetzt auch mal. Und zwar kommt mein erstes Modell, von dem ich vermute, dass du es nicht kennst, von der Marke Derby.
Derby sagt mir was. Ist das eine spanische Marke?
Ja, war glaube ich mal so. Ich bin jetzt nicht tiefer in die Markenhistorie sehr eingestiegen.
Kontroverse Geschichte auch. Ich glaube, die gab es dann mal und gab es dann wieder mal nicht.
Genau. Derby und ein sehr, sehr spannendes Bike, weil es stammt, zumindest habe ich jetzt mal das Modell aus dem Modelljahr rausgezogen, von 2006.
Mhm. Darf ich einen Guess abgeben?
Ja.
Derby Terra 125?
Nein. Also das Bike stammt aus dem Jahr 2006 und kostete, um mal hier so ein bisschen fancy anzufeuern, kostete 2006 schon 4.940 Euro.
Hui.
Also wenn ich jetzt mal ein bisschen in Inflation und so weiter denke, dann wären das doch heute wahrscheinlich 7.000 Euro fast.
Jo.
Also richtig eine fette, fancy, heiße Karre.
Premium Bike.
Ist ein, tadam, tusch, Naked Bike.
Oh, okay.
Und zwar, wie ich finde, ein richtig geiles Naked Bike, weil ich werde euch jetzt mal ein paar Highlights aufzählen, damit ihr vor eurem geistigen Auge ungefähr dahin kommt, was es sein könnte. Und zwar gab es damals noch die Marke Buell. Buell erinnert euch vielleicht mal. Mhm. Eric Buell hat mal selbst Motorräder gebaut mit Harley-Motoren. Dann hat Harley die mit aufgekauft und so weiter. Dann haben sie da rausgeschmissen. Egal. Typisch für Buells waren aber zum Beispiel so ein Doppelscheinwerfer vorne auch, wie ein Triumph ja auch ab und zu hatte und sowas in manchen Modellen. Den hat die Derby, den Namen ich noch nicht nenne, ich sage nur Derby, das Naked Bike, hat das auch, was ziemlich geil aussieht, so eine Mischung aus bisschen TDM früherer Zeiten, bisschen Buell, ein bisschen Speed Triple von Triumph und so weiter mit der Rundscheinwerfer. Also, hat was, finde ich geil. Sieht so ein bisschen aus, wie gesagt, wie eine geschrumpfte Buell, als ob man da irgendwie so gesagt hat, hier, mach dich mal im Maßstab 1 zu 0,8 oder sowas.
So genau. Ein geschrumpftes Bike habe ich auch noch im Repertoire.
Genau, hat ein ziemlich geiles Heck. Und das Heck ist wirklich, wo ich sagen würde, hey, das Heck ist 2024 und nicht 2006, weil es ist ein Hauch von nichts. Hm. Wenn jetzt hier die Vernunftapostel von euch kommen und sagen, ja, bei Regenfahrten, das ist so kurz das Heck und so knapp geschnitten, da wird mein ganzer Rücken ja nass. Ja, wird er. Sieht aber geil aus. Punkt. Ja, genau. Darüber muss man nicht streiten. Sieht geil aus. Also das Heck finde ich mega. Wobei die Karre an sich ziemlich kantig gestaltet ist. Also ich habe da so ein bisschen so Kiska KTM-Design durchschummern sehen. Quasi sowas, ich habe es mal hier aufgeschrieben, wie so eine Ford Duke, bevor es die Duke in der 125er-Klasse überhaupt gab.
Ja, jetzt machst du mich aber...
Jetzt wird's richtig heiß aber noch. Ui. Und das Geile dabei der Karre ist noch, das ist keine Luftpumpe. Die hatte damals schon 2006 15 PS, Viertakt, 15 PS bei 8250 Umdrehungen, finde ich auch ziemlich geil.
Ja, was wiegt das Ding?
Gewicht hatten wir damals nicht aufgeschrieben. Ich habe es nicht gefunden. Also deswegen, ich will jetzt nicht mit Halbwahrheiten glänzen. Bestimmt nicht halb so, nicht so schwer. Sie haben mal so 140 Kilo oder sowas, roundabout. Mhm. Läuft 120 km/h. Ist ja auch für eine 125er schon mal.
Durchaus adrett.
Stempel, ne? Kann man schon mal Haken mehr machen. Da gibt es ja viele, die schwächer sind. Und hat so kleine, neckische Feinheiten auf der technischen Seite, die ich richtig gut finde. Wie zum Beispiel eine Schwinge mit Oberzug. Natürlich braucht sie nicht. Ich meine, wir reden über 15 PS, aber sieht trotzdem halt geil aus.
Für die Nicht-Kenner, was ist ein Oberzug?
Genau, ihr habt ja normalerweise eine Doppelschwinge einfach, wo eine Schwingenseite, also beiden Schwingenhäume geht einfach zur Achse, Hinterradachse, ja, direkt von der Schwingenlagerung. Und auf dieser Schwinge befindet sich jetzt quasi noch ein extra Formteil, was über der Schwinge langläuft und für mehr Stabilität sorgen soll.
Verstehe.
So ein bisschen Superbike-Style-mäßig. Die gab es früher so mit Unterzug und mit Oberzug und das sieht schon fett geil aus. Braucht es natürlich nicht, aber sieht halt fett geil aus. Ne?
Ja.
Genauso Upside-Down-Gabel.
Damals schon.
Wahnsinn. Ja? Also fett geil, gute Bremsen. Und jetzt kommt das absolute Highlight, was ich finde. Ich habe mich angestrengt, dieses Modell zu finden in den eingängigen Verkaufsportalen. Ich sage jetzt nichts davon, weil, hallo, liebe Verkaufsportale, vielleicht sponsert ihr ja mal diesen Podcast. Dann kann ich euren Namen auch nennen bis dahin. Also ihr kennt sie selbst, die eingängigen Verkaufsportale, die Online-Plattform. Und keine einzige gefunden.
Keine einzige.
Also wer sowas in der Garage stehen hat, ja, sollte ein gutes Auge drauf werfen, weil dieses Modell hat Potenzial. Ich schwöre, ja, mal richtig famous zu werden. Und zwar... Ich enthülle jetzt mal, Moritz kann jetzt gleich das Bild sehen, ihr natürlich leider nicht. Trommelwirbel. Ich rede von einer Derby GPR 125 Nude. Und jetzt siehst du mal das Bild hier und was sagst du?
Oha, die sieht auf jeden Fall nach einer was Größerem aus, ne? Die sieht nicht aus wie eine 125er auf den ersten Blick.
Ja.
Und auch echt einzigartig, also.
Und vom Style her, Heck oder so, ist
Wahnsinn,
mega, oder?
Mega kantig, mega modern.
Ja.
Gut, der Frontscheinwerfer, der ist Geschmackssache, finde ich aber auch cool. Ja, sieht sehr, sehr cool aus, sehr sportlich. Schade, dass es die nicht mehr so oft gibt, wa?
Ja, ich habe sie, wie gesagt, gar nicht gefunden, aber wer vielleicht mal gucken möchte, wer irgendwie Bock hat, ich weiß jetzt also nicht, was die kostet. Ich habe mich bemüht, immer so für euch auch die Preise rauszufinden, was man heute für sowas auf den Tisch legen muss, weil wir wollen ja auch so ein bisschen eine Empfehlung machen für Gebrauchte, die vielleicht nicht jeder auf dem Zettel hat, in Anführungszeichen, ja. Wie gesagt, 2006 war das 4.940 Euro. Was jetzt ist, I don't know, weil es gibt sie nicht. Ah, vielleicht hat ja irgendjemand in der Scheune noch so ein Ding stehen und so weiter und sagt, ja, komm, ich mach gute Preise.
Oder wir haben jetzt was angezettelt.
Also wir haben was angezettelt, jetzt Derby bringt 2025 wieder eine GPR 125 Nude raus. Das Ding gab es auch als Sportler, da ist es durchaus öfter zu finden, aber als Nackedei nicht. Von daher, wer möchte, guckt einfach mal bei eingängigen Suchmaschinen. Auch ihr könnt uns sponsoren, hallo. Derby GPR 125 Nude, ich finde... ein verdammt heißes Teil und vielleicht auch für euch eine kleine Gebrauchtempfehlung, würde ich sagen.
auch ein verdammt heißer Name, muss ich sagen.
Genau.
GPR.
Mute, ne? Die nackte hier. Wow. Deswegen, jetzt habe ich hier mein erstes Bike schon vorgestellt.
Moritz,
jetzt pack mal eine, ich will nichts lesen da. Komm.
Ich habe leider kein Bild vorbereitet.
Das Bild, einmal mit Profis arbeiten.
Ja, das Bild wäre aber auch sehr klein, denn es geht hier in die Kategorie Minibikes. Was fällt dir denn dazu ein? Wahrscheinlich kennt man da die Honda Monkey, ganz klassisch.
Ach, sowas meinst du, ja.
So in die Richtung.
Zuma genau. Gibt's noch. Und den Zuma gab es, glaube ich, nicht als 125er, oder?
Das sagt mir gerade actually gar nichts.
Die Zuma gab es noch, Minibikes, DAX gab es.
DAX. Ich muss jetzt hier aus meiner Gen Z-Brille heraus sagen, ich kenne in dieser Kategorie von diesen ganz kleinen Minibikes, nenne ich jetzt mal, nur die Honda Monkey und die Honda Grom.
Genau, und von Skyteam gab es 1001 Nachbau von dem Rotz, glaube ich, oder so.
Du willst hier, glaube ich, schon das erraten, was ich hier stehen habe, aber du kommst nicht drauf, mein Freund.
Ja, ich bin gespannt jetzt hier.
Ich habe hier nämlich die Crossfire von Brixton, und zwar nicht die normale Crossfire von Brixton, das Naked Bike, sondern die Brixton Crossfire XS.
XS, ja.
Genau. Okay.
Einmal heiß gewaschen.
Einmal heiß gewaschen, nicht ganz. Die geht schon eher in die Richtung Monkey vom Aussehen, aber eben deutlich moderner, mit einem moderneren Touch. Und im Gegensatz zur Monkey ist die Crossfire auch für den Sozius-Betrieb zugelassen. Was
wenn,
natürlich,
wenn man den Platz findet.
Wenn man den Platz findet. Ja. Hey, wenn ihr euren kleinen Bruder, der noch nicht so die 1,50 geknackt hat, mitnehmen wollt, dann könnt ihr den da auf jeden Fall locker mitnehmen. Falls ihr jetzt immer noch nicht überzeugt seid, ja,
ja,
dann bietet die Crossfire XS auch noch 170 Kilo Zuladung an. Also ihr könnt auf das Ding draufpacken, wie ihr wollt, ja. Das ist nicht so komisch restriktiert wie bei der Monkey. Klar, da will man mit cool aussehen. Aber die Brixton Crossfire, die ist dazu eben auch noch verdammt praktisch. Die wiegt 111 Kilo, 760 Millimeter Sitzhöhe, also auch durchaus
für jeden tauglich quasi.
Für jeden tauglich.
Leistung,
11 PS.
11 PS, das ist aber jetzt...
Naja, guck dir das kleine Ding an, wenn ich jetzt ein Bild hätte...
11 PS, ich bitte dich. Also
11 PS, immerhin muss man sie verfechten. Topspeed von 105 km/h.
Ja, mit Rückenwind und Anlauf, ist klar. Also ich sag's nochmal, ne? Derby GPR 125 Nut,
15
PS von 2006.
Du vergleichst jetzt hier deine super nackte, sportliche GPR mit meiner Brixton Crossfire. Das ist ja ein bisschen
XS,
unfair.
Brixton Crossfire XS, ganz genau. Wichtig.
Aber in der Kürze liegt die Würze.
Ja, super.
Ich habe nämlich noch einen in petto, ja. Wenn ihr immer noch nicht überzeugt seid von der Brixton Crossfire, ich wäre es jetzt schon, aber ich gebe euch noch ein Argument. Das ist nämlich der Preis.
Okay, keine
so eine
drei.
Honda Monkey, die fängt ja so bei 4.000 wahrscheinlich an. Die ist ja mittlerweile auch so ein bisschen zum Kult-Lifestyle-Objekt geworden. Da kann man dann doch als Honda doch gut zulangen wahrscheinlich. Was schätzen, was die Crossfire XS
keine
kostet?
Drei.
Keine drei ist schon mal gut.
Ja.
Willst du dich noch näher, willst du was Konkretes
ich
sagen?
Ich sag mal, 2,499.
Verdammt, der Jens hat den Nagel auf den Kopf getroffen. Ab 2.499 Euro gehört dieses Bumm. Schätzchen euch. Und damit ist die fast 1.500 Euro günstiger als die Honda-Konkurrenz. Mit Sozius-Betrieb, mit 170 Kilo Zuladung und mit verdammt cooler Optik. Hättest du das gedacht?
Hätte ich jetzt nicht gedacht, wobei man natürlich fairerweise dazu sagen muss, da muss ich mir mal hier die Besserwisser-Brille quasi auspacken. Brixton gehört ja zu KSR und KSR hat ja mal kurz Insolvenz angemeldet in Österreich, kommt aus Österreich, da muss man ein bisschen gucken, wie es da gerade so aussieht. So, weil du bist ja bald schon noch im Neufahrzeugbereich unterwegs,
während
ich mich ja auf die Gebrauchten, auf die budgetfreundlichen Gebrauchten gestützt habe.
Ja, das könnte in Zukunft vielleicht ein Problemchen
genau,
werden.
Genau, da muss man natürlich gucken, wie weit es die gibt. Vielleicht findet ihr natürlich aber auch irgendwo, nach dem Motto, so ein Abverkaufsangebot, wo es dann diese Brixton Crossfire extra small,
extra small
für einen extra smallen Taler auch gibt. Vielleicht noch weniger als 2,499.
Das wäre natürlich der Hammer, du.
Genau. Wobei wir Preise. Ich habe auch was. Ich habe schon ein Modell. Das kennst du wahrscheinlich sogar.
Schieß
und
los.
Das gibt es nämlich gebraucht. Ich mache mal wieder so ein kleines Ratespiel. Mal gucken. Ich zapfe mal hier oder versuche mal deine 125er-Kompetenz anzuzapfen.
Gut,
ich habe wenig Hoffnung, aber vielleicht kommt ja was bei raus. Das Modell, was ich euch nämlich jetzt vorstellen möchte, das fällt mehr so unter die Überschrift, sage ich mal, Vernunftmobil. Es ist aber aktuell, auch da habe ich wieder in eingängigen Verkaufsportalen geschaut, ab rund 2.000 Euro zu haben. Womit bei ungefähr, sage ich mal, bei der Hälfte bis sogar ein bisschen weniger sind von dem, was etablierte 125er aktuell kosten.
Mhm.
So, Vernunftmodell, habe ich schon gesagt. Ne? Das Spannende dabei ist, es ist ein 125er mit einem V2-Motor.
Mensch.
Jetzt könnte bei dir schon ein bisschen was klingeln.
Ja.
Da gibt es nämlich nicht so viele.
Reden wir von einem Bike aus den 90ern?
Nee, ich habe auch wieder jetzt, ich weiß nicht, ob es die in den 90ern schon gab, aber ich rede immer noch von 2000er
Bike. 2000er Bike. Ja. Nichts aus Korea.
Nichts aus Korea, nein.
Okay.
Nicht von Yusung.
Nicht von Yusung.
Nein.
Also mir fällt jetzt hier nur die, wie hieß der, Honda Shadow
und ja,
die Yamaha Virago ein.
Ja, aber das waren ja, ja ich weiß gar nicht, gab es denn die Virago auf 125er?
Ja, die gab es als
125er. Die Shadow gab es auf jeden Fall.
Beide gab es auf jeden Fall, weil mein nächstes Bike hat ein ähnliches Motorenkonzept. Aber jetzt bleiben wir erstmal bei dir.
Also, aber du bist mit der Shadow schon gar nicht so verkehrt.
Mhm.
Weil, jetzt der ein oder andere Experte da draußen, der uns zuhört, willst du bestimmt wissen, den Shadow-Motor von dem 125er, dem V2 von Honda, den gab es ja nicht nur in der Shadow.
Aha.
Aha.
Wo gab es den denn noch?
Ja, das wüsste ich jetzt auch mal gerne. Ne? Ich dachte jetzt hier, wo es denn Experten wissen? Hallo,
Moritz? V2 bin ich leider raus. Das ist nicht meine Welt.
Hast du schon mal was von der Varadero 125 gehört?
Doch, ja. Der Name sagt mir tatsächlich was.
Bling, bling, bling.
Also
Honda Varadero. Varadero war, glaube ich, ein Strand auf Kuba, daher der Name. Die gab es damals als Tausender. In der Tausender war der alte VTR 1000 Motor drin. Das war ein V2. Mhm. Und dann hat Honda gesagt, okay, das gleiche Konzept stülpen wir jetzt einfach mal über einen 125er. Und die große Varadero war eine Reise-Enduro. Also machen wir aus der Varadero 125 auch eine Reise-Enduro. Und das ist, muss man sagen, in dieser Klasse ja äußerst selten. Also Reise-Enduro wirklich so mit vernünftigem Windschutz, mit ein bisschen Verkleidung dran, mit Topcase-Träger und so weiter. Also wirklich mal so, hey, Vernunft, aber jetzt nicht so hier so wie so Brixton XS oder sowas da, sowas, so ein Gelumpe, so, sondern.
Ich merke, du bist noch nicht ganz überzeugt.
Ich bin nicht überzeugt, nee, sondern so richtig so mit Vernunft und tauglich und vor allen Dingen auch wieder 15 PS stark. Ah, bumm.
Oha.
Genau, 15 PS bei 11.000 Umdrehungen. Und was das Spannende ist, 125er Klasse, der hängt da so ein bisschen der Nimbus an. 125er sind alle klein, können nur kleine Leute drauf sitzen und so weiter, bla, bla, bla. Wenn ihr dieses Problem habt und zum Beispiel etwas länger seid und denkt, irgendwie auf so einer Brixton sitze ich komisch drauf, ja, greift doch zum Beispiel zu einer Varadero 125, weil die taugt auch für längere Zeitgenossen. Mhm. Ganz wichtig. Und was noch geil ist, braucht man ja so für Reise-Enduros, 17 Liter Tankinhalt.
Oh, heißt also Reichweite bestimmt so
300, wenn ihr oft, sage ich mal, so vollgasmäßig, sonst 300 plus ganz lässig, würde ich sagen. Ganz lässig.
Cool.
Also da tut eher der Hintern weh, als ihr tanken müsst, würde ich mal sagen.
Sehr cool.
Genau.
Preislich auch ziemlich attraktiv. Die war damals, glaube ich, sehr beliebt, was ich so mitbekommen
habe. Genau, jetzt kommt es nicht weiter. Und wir haben, du hast gerade schon ja vorhin angesprochen, die Tauglichkeit für zwei Personen. Ah. Ist natürlich bei 125 immer so ein bisschen so eine Sache, weil wir wissen natürlich so, selbst mit den 15 PS, die ich euch hier offeriere und nicht so diese müden 11, die 101 km/h mit Rückenwind oder sowas da.
105.
Ja, 105, Alter, ey. So, da geht 20 Grad den Berg runter. So, pass auf. Also diese taugt auch perfekt vom Platzangebot für zwei Personen. Die Soziusrasten liegen auch schön tief. Also da muss sich keiner irgendwie quälen. Es gibt einen guten Windschutz. Und der Preis war 2006 4540. Kein super Schnäpper, aber ein gutes Angebot. Und aktuell, wie gesagt, kriegt ihr eine Varadero 125. Ihr müsst natürlich immer so ein bisschen auf den Kilometerstand gucken und so weiter. Kriegt ihr ab rund 2000 Euro. Mhm. Und wie gesagt, 125er mit V2-Motoren, da gibt es jetzt nicht so eine ganz große Bandbreite. Und ich habe natürlich wieder ein Bild hier. Moritz, ich würde mal sagen, so ganz kacke sieht das Ding ja nicht aus. Also ist jetzt gewinnt jetzt.
Ja, es gewinnt keinen Schönheitspreis.
Es gewinnt keinen Sexiness-Preis, da bin ich vollkommen mit dir auf einer Linie. Aber wenn ich sage, hey, ich fahre wirklich, was weiß ich, 5.000 bis 10.000 Kilometer 125er im Jahr und das auch mal bei größeren Distanzen, bingo,
das stimmt.
Da hast du aber mal so einen Sechser im Lotto, würde ich sagen.
Das ist eher hier eher für die Praktiker unter euch. Gerade hat er noch so ein super exotisches, sportliches Naked-Bike vorgestellt und jetzt hier der absolute Werkzeugkasten auf zwei Rädern.
Der absolute Gegenentwurf dazu natürlich, aber ich will gleich noch besser. Ich habe die ganze Bandbreite dabei. Du bist wieder.
Jetzt noch eine Frage zu Varadero. Weißt du, wann die eingestellt wurde?
Ich weiß nicht, ich glaube 2008, 2009 oder sowas.
Okay. Kann man davon ausgehen, dass die noch halbwegs zuverlässig rennt in 2024?
Ja, kann ich auf jeden Fall, weil der letztes Jahr 125er Champs, der Contest, den wir machen mit den Jugendlichen. Wenn ich mich jetzt nicht ganz schlecht erinnere, ich bin echt nicht gut im Namen behalten, da war der Albert aus Berlin dabei, aus der Nähe von Berlin. Und der Albert war angereist mit einer Varadero 125.
Wahnsinn.
Und zwar ohne Problem. Ich meine, it's a Honda, you know. You meet the nicest guys and girls, of course, on a Honda, you know.
So, for sure.
Das Ding, das ist eigentlich quasi atomkriegssicher. So.
Verstehe. Ja, ich habe die in meinen 125er Zeiten doch auch öfters mal bestaunen dürfen.
Ja.
So,
jetzt so, aber jetzt ist Moritz wieder dran. Ich bin mal gespannt, ob jetzt wieder so eine 11 PS-Gurke kommt oder
wir
sowas.
Wir haben aber auch einen V-Twin tatsächlich.
Ah, da ist ja Jusung.
Es ist keine Jusung.
Warte, das,
wir haben die Kategorie Chopper, ja?
Ja, ja,
da
genau.
Da gab es bis Mitte der 2000er Jahre die Honda Shadow und die Honda VT125
genau, das war
Shadow.
Ja, die Shadow, genau.
Und die Yamaha XV125 Virago.
Genau, die gab es ja komplett durch die Bandbreite von 125er bis 1100er.
Yes,
bei beiden übrigens.
Die hatten jeweils zwei Zylinder und das war in dieser Hubraumklasse schon was Besonderes. Obendrein waren die zwei Zylinder als V-Twin angeordnet, also wie bei den großen originalen Chopper wie Harley-Davidson und Co. Und die Honda und Yamaha gibt es natürlich inzwischen nur noch als relativ seltene Gebrauchtfahrzeuge.
Übrigens als fancy Nerdwissen wieder die XV535 Virago war lange Zeit in Deutschland das beste, bestverkaufte Motorrad ever.
Ever?
Ever, ja.
Ever.
Also da müsste es immer noch einen Bestand geben, da schlackerst du mit den Ohren.
Also für eine Wurstsemmel erhältlich überall.
Ja, und wie gesagt, also super zuverlässig und so. Also die gab es wirklich wie Sonnen am Meer, gerade so, weil es niedrig war. Wir hatten immer so ein bisschen so einen Japan-Soft-Shopper-Boom, möchte ich mal behaupten halt, wo die ganzen Bikes ja wie quasi wie das Gras aus der Erde sprießen halt. Die Zeit so um VT600C Shadow und so weiter, die es alle gab. Von Kawasaki die VM-Modelle. Und so, da hat ja jeder Hersteller was von Suzuki, die VS-Modelle natürlich, damals mit der großen 1400er Intruder, alles eingeläutet mit 5-Gang nur. Und die Virago war sozusagen der Allerweltsabkömmling von Yamaha, sah cool aus, fahrstuhlmäßig, ganz, ganz gefragt und hat, glaube ich, über mehrere Jahre die Zulassungsstatistik dominiert.
Ah, okay, wusste ich gar nicht.
Ja, also es war nicht immer nur die GS da oben.
Es gab eine Zeit vor der GS.
Es gab eine Zeit vor der GS, ja.
Ich glaube, man kann jetzt aber mittlerweile sagen, die Japan-Soft-Chopper-Ära, die ist so ein bisschen...
Kommt aber wieder so ein bisschen.
Kommt wieder.
Ganz zarte Früchte. Kawasaki gibt es ja zwei. Mhm. Haben ja auch die Eliminator jetzt wieder rausgebracht. Bei Honda gibt es zwei. Eine 1100er und eine kleine. Und ja, so ganz...
Ein kleines Revival. Ja, noch nicht ganz in der 125er-Welt,
ja, genau.
Auf jeden Fall. Da gab es ja seit zwei Jahren jetzt schon die Yusung GV 125 S Aquila aus Südkorea. Das war ja dein erster Guess.
Mhm. Aber warte mal, das...
Jetzt, wo die Softchopper-Ära quasi nach China
verlegt. Weißt du überhaupt, wofür GV steht?
Nö. Erklär's mir mal, wofür steht denn GV, Onkel Jens?
Du musst jetzt nicht rot werden, Moritz. Das steht in diesem Fall für Grand Voyage.
Grand Voyage, das wollte ich gerade sagen.
Ja, Grand Voyage.
Mhm. Ja, nice to know. Also merkt euch, GV steht für Grand Voyage. Auf jeden Fall, zurück zu den Motorrädern. Die Softchopper-Ära, die ist jetzt in der 125er-Welt nach China gewandert.
Ja. Ich weiß, glaube ich, welches Motorrad du da hast. Mir fällt es so nicht ein. Ich habe letztens auch entdeckt, die machen zwei sogar mit dem Motor, ne?
Die machen zwei.
Ja.
Und die haben sogar noch eine andere Marke, mit der wurde das rebranded und kommt unter dem gleichen.
Aber so SWM oder sowas war es nicht
das
oder
ist
so?
Nicht,
ne?
SWM. Das ist auch eine sehr bekannte Marke in China. Du kommst nicht drauf, wa?
Nee.
Also in Deutschland gibt es die. Und in anderen europäischen Ländern gibt es sie als Bender Fox 125.
Ja, aber Bender ist doch spanisch, oder?
Nicht? Bender? Das ist auch so ein Chinese, der sich Spanien auf die Flagge geschrieben hat, wahrscheinlich.
Okay.
Wir reden nämlich von der Keyway.
Ah, Keyway, ja.
V-Cruise 125.
Genau.
Die ist jetzt auch in Deutschland mittlerweile erhältlich.
Ja.
Sogar in zwei Varianten.
Genau.
Die ist optisch wirklich sehr, sehr cool designt, muss ich sagen. Ich habe jetzt leider kein Bild. Du weißt, unprofessioneller Aushilfspraktikant. Die sieht so in etwa wie so eine herunterskalierte Harley-Davidson aus, eine moderne Harley-Davidson. Der Motor ist nicht von irgendwas abgekupfert, sondern eine komplette Neu- und Eigenkonstruktion von Keyway. 14 PS haben wir. Wir haben 690 mm Sitzhöhe. Wir haben eine Upside-Down-Gabel. Und preislich sind wir knapp unter 4.000 Euro unterwegs. Mega, oder?
Klingt zumindest für Freunde der Fransenjacke jetzt gar nicht so schlecht, würde ich sagen.
Würde ich auch sagen. Einziges Manko: haben wir leider kein ABS.
Ah, dann dieses CBS-Verbundbremssystem, ne?
So. Yes.
Ja. Ja, kann man machen. Ist halt nicht so richtig geil.
Hm. Aber es ist immer natürlich besser.
Ja.
Die attraktivere Variante für mich wäre jetzt die Keyway RK V125C, welch eingänglicher Name.
Genau, merkt man sich sofort.
Merkt man sich sofort. Die hat einen größeren Benzintank, der ist 4 Liter größer als der ursprünglich 15 Liter
also große 19 Tank. Liter oder was?
Wer rechnen kann, der sagt, das ist jetzt ein 19 Liter Tank. Oh,
Alter,
und bei einem zu erwartenden Spritverbrauch um die 3 Liter haben meine Recherchen ergeben, dass man mit der reichweitentechnisch etwa 600 Kilometer weit kommen könnte, wenn man denn im absoluten Cruiser-Chopper-Gang fährt. Was sagst du denn dazu?
Ja, das
muss man wollen, ne? Aber man kann.
Also jetzt mal grob gesprochen, jeden Monat einmal tanken. Ne?
Jo, ist doch entspannt.
Das ist sehr entspannt.
Macht das Leben simpel.
Ja, das ist sehr cool.
Jo, wir haben keine kleinen Bobberräder wie auf der anderen Variante, der V-Cruise. Wir haben größere und schmalere 17-Zoll Räder. Sieht dann auch noch ein bisschen...
17 Zoll immer gut, besseres Überrollverhalten und so.
Bisschen sportlicheres Fahren macht das möglich. Finde ich ziemlich cool. Ist was man tatsächlich noch nicht so richtig kennt in Europa. Auf jeden Fall ein spannender neuer Ansatz, würde ich sagen. Was
auf
da
jeden
kommt.
Fall. Aber jetzt hat der schon wieder hier der Moritz, weißt du, der kommt jetzt erst so mit so Retro-Geschwurbel. Dann kommt er jetzt hier so mit Chopper-mäßig, gleich spielt er noch irgendwie Born to be Wild oder sowas von Steppenwolf. Weißt du, also jetzt ist er wieder eine Plattitüde nach der nächsten hier
rausgefallen. Da ist eine Sportler im Anflug bei dir.
Oder? Ja, jetzt wird er mich hier sportlich, jetzt ist hier knackig. Wo sind sie hier, meine Racing-Freunde? Ich habe einen rein rassigen Sportler für euch.
Mhm.
Und ich hatte den gar nicht mehr so richtig auf der Uhr. Er sieht so ein bisschen so aus wie so ein Minibike, mit dem man heute, also wirklich so Minibikes, so diese kleinen Minibikes, die man halt dann auf 125er aufgepumpt hat. Aber es ist echt, ich habe ein bisschen recherchiert, wirklich eine geile Karre. Vor allem, weil das Ding, ihr kennt ja wahrscheinlich irgendwie so die RC125 von KTM, mit ihren höhenverstellbaren Stummellänger und so weiter. Alles sehr bequem, alles sehr kommod, so, das ist ja noch, es ist sportlich, aber noch nicht Racing. Hier rede ich davon, dass die Stummel nur ein Müh über der Sitzbank liegen. Also wirklich so Liegestütz at Perfektion, ja. Mhm. Das musst du wollen. Und das Ganze, ich fange mal auf den Preis an, hat 2006, ich komme wieder in die alte Karre-Region rein, hat 2006 5.199 Euro gekostet. Also damals so eine richtig fette Ansage. 2006, ne? Also 18 Jahre her.
Heftig.
So, und ist aktuell selten zu finden. Es gibt sie aber, für alle, die sich nachher auf die Suche machen möchten, und kostet aktuell klar unter 2.000 Euro.
Okay, wir reden von keiner Zweitakter, oder?
Nein.
Viertakter.
Aber fast. Zweitakter geht ja nicht, weil die Zweitakter wie Kajiva Mito und so weiter, die es früher gab, sind ja deutlich über 15 PS stark und damit fallen sie nicht mehr in die A1-Klasse. Und wir wollen euch ja natürlich nur Bikes vorstellen, die ihr auch fahren dürft und nicht nur von denen ihr träumen dürft. Mhm. So, weil wichtig natürlich, bei mir gibt es nur Motorräder mit 15 PS zur Auswahl, nicht so Gurkengerumpel da wie bei Moritz. Deswegen, wir haben ja auch wieder 15 PS bei 10.500 Umdrehungen. Und du hast es gerade angesprochen, was es so spannend macht. Das Modell gab es zwar mal mit einem Zweitakter, seit 2002 wurde es aber mit einem Viertakter befeuert. Und zwar,
oh
und das
Gott.
Ist ganz wichtig.
Das sind meine Kenntnisse jetzt aber übertroffen.
Und zwar mit einem Motor von Suzuki. Also da auch japanische Großserientechnik in einem einzigartigen Fahrwerk, in einem einzigartigen Motorrad, auf die ihr euch verlassen könnt und nicht so China-Bringkram.
Mhm.
So, also reinrassiger Sportler, Haken dran habe ich erklärt. Was gehört um diese Zeit zu einem reinrassigen Sportler dazu? So à la Ducati 916 mäßig und so weiter. Hauen wir was raus, was fällt dir ein? Was braucht der?
Zwei Räder.
Ja. Ja, Moritz, du, ey, ich bin immer wieder erstaunt, was der auf dem Kasten hat.
Ein Motor vielleicht noch.
Den haben wir auch schon. Natürlich ein Gitterrohrrahmen.
Ein Gitterrohrrahmen.
Wie gesagt, du musst ein bisschen so in die Ducati-Ära denken, so Gitterrohrrahmen und so weiter. Motor haben wir gesagt. Viertakter, Suzuki von Suzuki Motor. 15 PS habe ich auch schon gesagt. Tiefe Stummel, hoher Hintern habe ich auch schon gesagt. Deutlich sportlicher als eine RC125 von KTM. Jetzt noch viel geiler, denk nochmal an Ducati, an die 916 und so weiter. Was war da nochmal so markenbildend, modellbildend, was für ein Charaktermerkmal?
Der Scheinwerfer.
Ja, das ist nicht ganz so, weil wir haben hier einen Doppelscheinwerfer, doppelt Rundscheinwerfer. Bei den Ducati waren so Schlitzaugen drin, ne? Das war es nicht. Nein, Auspuff im Heck. Boah. Auspuff im Heck bei einer 125er.
Das sieht man nicht alle Tage,
oder? Ja, das sieht man eigentlich total selten. Genau. Und jetzt muss ich mal hier wieder irgendwie mit Tusch und allem Möglichen natürlich mal erklären. Natürlich auch hier wieder eine Schwinge mit Oberzug, große Bremsen dran, à la Pipapo. Also wenn ihr mit dem auftaucht, mit dem Ding, dann würde ich schon sagen, hey, da geht was. Ne? Hm? So, wie heißt es?
Heißt es irgendwas Italienisches?
Nein.
Nicht?
Nein, gar nichts.
Wie klingt's denn? Klingt's japanisch?
Nein. Klingt sehr deutsch.
Klingt sehr deutsch?
Ja.
Haben wir eine MZ?
Nein. Wir haben eine Sachs XTC 125.
Ja.
Jetzt zeige ich dir mal das Bild. Vielleicht kennst du das Ding ja sogar. Guck mal, da steht sogar schon Ratzinger
ja, drauf. Ja, die habe ich schon mal gesehen.
Ja.
Mega. Ich dachte wirklich nicht, das ist eine 125er auf den ersten Blick.
Ja.
Wahnsinn. Ja,
Sachs
erinnert.
XTC 125.
Du hast die Ducati 916 oft referenziert, da kommt sie optisch natürlich sehr, sehr nah ran, ne? Aber mega.
Nicht so dicht wie eine Kajiva Mitu natürlich, die damals ja massiv abgekoppelt
war.
Aber
zu
Kajiva und Ducati, das war ja auch mal ziemlich viel unter einem Dach, also von daher war das jetzt nicht so ungewöhnlich. Mhm. Nee, Sachs XTC 125, wenn du so anguckst, wirklich, da ist der Auspuff hinten drunter.
Nicht schlecht.
Sieht ganz geil aus. Stumme Verhältnis zu Heck ist wirklich. Sportlich, also
ja,
der müsste Liegestütze können,
sonst richtig,
tut's richtig weh.
Richtig retro mit dem langgezogenen Tank und ja. So, ey, mega. Optisch wirklich ein sehr, sehr schönes Teil, hast du dir da rausgesucht.
Ja, und es gibt's aktuell noch, manche sind so, ich sag mal so, in erbarmungswürdigem Zustand, wo dann viel Liebe reinfließen musste. So. Manche sind so ganz okay, also man findet sie ab und zu noch, ist ziemlich selten, aber wer so Bock hat auf einen Sportler, so um zwei und ein bisschen weniger, könnte da mal ein Auge drauf werfen, weil ich finde so, macht auf jeden Fall was her.
Optisch und wahnsinnig geil. Kannst du mich ein bisschen aufklären zur Marke Sachs? Das sagt mir zwar was, aber ich glaube eher aus dem Mofa-Bereich.
Also die hatten ja damals mehrere Motorräder, auch größere, noch auch zum Teil mit denen, die hatten damals auch eine Sachs Roadster mit dem 650er Motor. Mhm. Die hatten eine 800er noch mit dem VX-Motor von Suzuki halt. Da gab es eine Kooperation so ein bisschen, deswegen auch hier, sage ich mal, in dem kleineren Bereich, ist aber jetzt am Ende des Tages nicht so richtig von Erfolg beschieden gewesen. Also von daher auch mal Geschichtsbuch auf, Geschichtsbuch zu, gibt es ja schon länger nicht mehr die Firma, zumindest was Motorradbau betrifft. Und ja, deswegen, also wenn wir zum Beispiel darüber nachdenken, Ersatzteile und so weiter, seien wir ganz ehrlich, wer die Verkleidung kaputt macht, findet wahrscheinlich schwer eine neue.
Schwierig.
Gehen wir auch offen zu, da seid ihr natürlich mit den aktuellen Herstellern deutlich besser bedient. Nichtsdestotrotz, hier gibt es für kleines Geld wirklich einen Vorzeigesport, da würde ich sagen. Und wer darauf Bock hat, sollte doch mal einen Blick in den eingängigen Suchportalen auf die Sachs XTC 125 werfen.
100%.
So, aber Moritz, jetzt hast du ja noch einen für mich.
Ich habe noch einen für dich.
Neuware hier.
Dazu müssen wir jetzt erstmal zurück zu deiner ollen Varadero. Ja? Das Ding wurde 2008 eingestellt.
Ja.
Ich will ja nicht so ein altes Ding fahren. Ich will ja schon ein Adventure-Bike fahren. Ne? Das ist ja so die Kategorie, die bei den größeren Motorrädern wahrscheinlich eine der beliebtesten ist, aber so gut wie gar
auf
nicht
jeden Fall
in der 125er-Welt vertreten ist. Und da gibt's was aus Taiwan. Aus Taiwan, du hast richtig gehört. Eine Reise-Enduro aus Taiwan. Das ist auch das ist der einzige Tipp, den ich dir geben kann. Der einzige wertvolle.
Aus Taiwan?
Mhm. Drei Buchstaben, der Markenname.
Drei Buchstaben?
Hm.
Erste Buchstabe ist?
S.
S, Sym.
Sym, genau.
Sym.
Wir haben die
S-Y-M.
Sym. S-Y-M,
ja.
Genau. Und zwar weiter NHT ja, 125.
Genau.
Na klar.
NHT, wer kennt sie nicht?
Wer kennt NHT? Sie? Ja, deswegen erzähle ich jetzt.
Ich habe ein Poster bei meinem Bett hängen davon. Ja. Klar, jetzt wo du es sagst, ich vergaß.
Ja, ich schenke dir eins zum Geburtstag.
Ja, ich freue mich.
Hier, ich bin die zwar selber noch nicht gefahren, ich habe natürlich aber intensivst recherchiert.
Ja.
Sehr aktueller Artikel. Der schreibt auf der NT 125, NHT 125, pardon, kommt man in den Genuss ziemlich großzügiger Platzverhältnisse und gelangt anscheinend bestens mit beiden Beinen auf den Boden.
Also es würden bei mir die Füße reichen, aber wenn du die Beine nimmst, um auf den Boden zu kommen, passt das auch.
Ich kann nur das rezitieren, was der hier schreibt. Sitzbank 810 mm Polsterhöhe. Ist
okay.
Durchaus in Ordnung.
Ja.
Soll auch sehr bequem sein. Darüber hinaus leicht gekröpfter Lenker. Aufrechter Oberkörper bei bequemer Armhaltung.
Okay, aber jetzt mal, ich meine, leistungsmäßig haben deine Karren jetzt ja, die du vorgestellt hast, noch nie so richtig überzeugt. Wie ist es denn jetzt mit der SYM NHT 125? Die, kommen jetzt mal die 15 PS.
Die soll tatsächlich die 15 PS haben.
Bei? Weißt du das?
Bei habe ich leider nicht hier.
Okay.
Wir haben 150 Kilo Gewicht.
Oh, aber nicht so. Oh,
schon. Das ist ein Adventure-Bike, Kollege. Ja? Optisch ähnelt sie so ein bisschen der BMW G310 GS, falls du dir das vorstellen kannst. Kann mit so einem schmaleren Reifen.
Ja.
USB-Anschluss für ein Handy oder ein Navi. Sehr cool. Hat deine Varadero nicht. Serienmäßig.
Da gab es noch keine Smartphones.
Ja, aber da gab es schon Navis. Wie es sich für ein Adventure-Bike gehört, besitzt sie natürlich einen Seiten- und einen Hauptständer. Sieht man auch nicht alle Tage bei 125ern.
Das stimmt.
Und dazu serienmäßiger Gepäckträger. Also richtiges Adventure-Bike im 125er-Segment. Kenne ich modernere Modelle? Keine in der Kategorie. Ich kenne von früher so eine Derby Terra. Ich glaube aber, die ist eher so in der Varadero-Kategorie vom Alter angesiedelt. Mir fällt tatsächlich nicht so richtig in die Richtung Adventure ein in der 125er-Klasse. Deswegen fand ich die schon sehr erwähnenswert.
Also ich glaube, so ein paar kleine Dinger gibt es oder sowas. Da haben wir auch ein bisschen was vorgestellt bei unserer sozusagen Messe-Rundgang-Neuheiten.
Mhm.
So, aber es ist natürlich, wie du vorhin schon sagtest, im Vergleich zum großen Motorradmarkt, wo quasi jedes dritte, vierte Motorrad eigentlich so ein Adventure-Enduro-Bike ist und so weiter, ist natürlich bei den 125ern deutlich, deutlich dünner gestreut, diese Kategorie.
Ja.
Was natürlich ein bisschen damit zusammenhängt, dass natürlich Vollverkleidung und so weiter und Tourenkomfort Gewicht mitbringt und Gewicht natürlich bei 125ern noch viel mehr ein Thema ist als bei den großen Bikes.
Ich denke aber, vielleicht könnte es auch dran liegen, dass es halt einfach noch nicht so richtig Cooles in der Richtung gibt. Es gibt coole Sumos, es gibt coole Nakeds, es gibt coole Sportler.
Aber ist denn der Preis auch cool? Jetzt sagen wir mal,
der Preis ist echt cool. Der
von
Preis
der SYM.
Du darfst wieder Preis schätzen. Da du es das letzte Mal auf den Nagel getroffen hast, darfst du es wieder schätzen.
3,99.
Viel zu teuer.
Viel zu teuer?
Viel zu teuer. Geh mal noch ein bisschen was runter.
3,299.
Immer noch nicht.
Noch zu teuer oder was?
Noch zu teuer.
Was?
Da steht eine 2 vor, glaubst du das?
Nein.
Da steht eine 2 vor. Nämlich 2.799 Euro.
Ja, aber dann, bevor ich dann ja die Bricks nehme, bei aller Liebe.
Es kommt ja immer auf den Anwendungsbereich an.
Da kann ich aber auch 2 Leute mit draufnehmen, oder?
Klar,
ja.
Da kannst du sogar noch Gepäck draufnehmen.
Ja.
Alternativ gibt es sogar die noch als Naked-Bike, aber das muss man dann wahrscheinlich auch wollen.
Also was war das? 2,799?
2,799 für ein Adventure-Bike, Leute.
Mit ABS, weißt du das?
Das habe ich nicht rausbekommen.
Ah.
Sie ist aber in Deutschland erhältlich.
Okay. Also lohnt auf jeden Fall einen spannenden Blick mal auf.
Schaut mal einen Blick.
Also SYM NHT 125.
Du hast das absolut korrekt wiedergegeben.
Ja.
Natürlich hinten den Enduro-Zusatz, den habe ich noch vergessen. Also das ganze Modell heißt, jetzt mitschreiben bitte, SYM NHT 125 Enduro. Schaut mal vorbei. Wird auf diversen Händlerseiten als absoluter Underdog gehandelt.
Ja,
vielleicht habe ich hier den absoluten Insider-Tipp gerade preisgegeben.
Vielleicht.
Ja, vielleicht stoße ich was ganz Großes damit an.
Vielleicht müssen wir ja einfach mal einen Test tun und selbst gucken, ob das Bike was kann oder nicht. Ja,
warum haben denn so kleine Adventure-Bikes eigentlich keinen Markt? Das muss man doch leicht und cool hinbekommen irgendwie.
Ja, aber ich glaube, wie gesagt, die Sache mit dem Gewicht ist schon so ein wichtiges Kriterium halt. Ne? Also ich glaube so, ob ein Bike dann nachher mit 15 PS 140 wiegt oder 160 oder sowas, ist halt dann schon eine Hausnummer halt. Ne?
Was ist denn so die schwerste gerade?
Ja, die KTM sind nicht leicht. Ne? Die KTM und Husqvarnas liegen alle so um 150 Kilo plus. Also von daher.
Specken. Wir haben auch hier 150 Kilo.
Ja, sagen die. Also ich rede jetzt von den von uns gewogenen Gewichten.
Mhm.
Ja, so sieht's aus. Kinners.
Leute.
3 Bikes vor mir, 3 Bikes vor Moritz.
Schaut mal rein.
Genau. Wenn euch die Folge gefallen hat und ihr vielleicht in Zukunft noch mehr von diesen kuriosen Wundertüten-Bikes hören wollt, schreibt doch einfach eine Mail oder sowas. Habt ihr immer unter dem Podcast stehen, könnt ihr einfach hinschreiben. Dann machen wir natürlich noch mehr. Ansonsten freuen wir uns schon, dass wir euch demnächst wieder zur 18. Folge begrüßen dürfen.
Yes.
Bis dahin sagen wir aber, vielen Dank fürs Zuhören.
Genau.
Vielen Dank fürs Dabeisein.
Startet gut in die Saison.
Genau. Fahrt vorsichtig. Dir, Moritz, vielen Dank fürs Dabeisein. Es war wie immer eine Herzensangelegenheit.
Sehr,
eine
sehr gerne.
Freude. Und euch, wie gesagt, danke fürs Zuhören. Und wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Macht's gut.
Ciao, ciao.